und dann in ein Krishna-Lila einsteigen. Ist das gut? Jetzt überlege ich mir, ob wir diese eher sachliche Beleuchtung sogar noch schöner machen können, als sie ohnehin ist. Wir können nicht viel mit, ja, so vielleicht ist ein bisschen besser. Oder lieber da hinten. Willst du nochmal, Nandarani Priya, das wechseln? Was ist schöner? Ist beides gleich Kerzen, unschön. Ne? Ja, Kerzen sind ja mit dem Feuermelder eng in Verbindung. Ja, der Altar, so besser das zweite. Genau. Schön, dass es. Es wird dunkler und dann wird es schöner. Also. Ich möchte euch gerne eine Erfahrung am Anfang mitteilen, die für mich eigentlich sehr ausschlaggebend war. Ich bin mit einem guten Freund, Devakinandan Prabhu, einmal durch Vrindavan gefahren mit einem Jeep, um einen wirklichen Heiligen zu besuchen. Und wir mussten anderthalb Stunden fahren, weil wir hatten einen ganz bestimmten Heiligen im Sinn. Der lebte in Ramgat. Es war ein ganz alter Mann. Wir kamen morgens ganz früh an. Er hatte so eine strohbedeckte Hütte. Es war noch ein bisschen kalt und wir klopften. Und er sagte dann in Hindi, too cold, too cold. Dann haben wir den heiligen Ort ein bisschen besucht, sind ein bisschen rumgelaufen und dann kamen wir später so gegen 10 Uhr zurück und da saß er in den Sonnenstrahlen, um sich aufzuwärmen. Der war tatsächlich sehr alt und alte Leute brauchen Wärme. Und der Devakinandan sagte zu mir, ich möchte dir zeigen, wie tief dieser Mensch verbunden ist mit Krishna. Das wirst du erst sehen, wenn ich ihm eine ganz bestimmte Frage stelle und er die Frage beantwortet. Ich habe mich schon interessiert und ging jetzt zu diesem Mann, der da einfach in der Sonne saß und so ein bisschen Japa chantete, so ganz still, ich wusste nicht, ob er den Mahamantra chantete oder irgendein anderes Mantra. Das war von einer von den Nimbaka Sampradaya. Und dann kam Devakinandan mit seiner Frage an ihn. Es war eine Frage, und ich konnte aus dem Hindi erkennen, was er fragte. Bitte erzähl uns etwas über Krishna. Als der Mann, dieser alte Mann, gebeten wurde, etwas über Krishna Lila gesagt, als er gebeten wurde, über Krishna zu sprechen, sah man richtig, wie der sich plötzlich veränderte. Er dachte plötzlich an Krishna. Oder besser, das, was er in seinem Herzen hatte, die Denken ja immer an Krishna, das kam plötzlich so auf seine Zunge oder in sein direktes Bewusstsein. Und dann fing er an, etwas zu erzählen über Krishna und wurde dabei ganz und gar animiert und glücklich. Und es hat mich sehr erinnert daran, als Vidura Uddhava bat, etwas über Krishna zu erzählen. Im Bhagavatam heißt, dass Uddhava das äußere Bewusstsein verlor und dann nach Goloka Vrindavan ging. In der Meditation Krishna kurz besuchte und dann zurückkehrte auf die Erde und jetzt über Krishna erzählte. Und so hat mich das auch erinnert. Der schaltete plötzlich total ab. Es war so, als wenn man in einem Haus alle Lichter aufstellt. Und dann schaltete sich etwas an. Und es war so, als wenn man im Haus ganz viele Halogenstrahler anstellte. Und dann fing er an, über Krishna zu erzählen. Und hatte mich sehr bewegt. Und las ich später diesen Abschnitt bei Srila Prabhupada. Diejenigen, die Krishna fortwährend in transzendentaler Meditation innerlich und äußerlich sehen, indem sie daran denken, wie er zum Beispiel auf seiner Flöte spielt, den Wald von Vrindavan betritt und zusammen mit den Kuhhirtenjungen die Kühe hütet. Wie also fortwährend Krishna innerlich und äußerlich sehen, haben tatsächlich die Vollkommenheit des Samadhi erreicht. Samadhi oder Trance bedeutet, dass alle Sinnesaktivitäten auf ein ganz bestimmtes Objekt konzentriert sind. Und hier weisen uns die Gopis darauf hin, dass die Spiele Krishnas die Vollkommenheit der Meditation und des Samadhi darstellen. In der Bhagavad Gita wird bestätigt, dass derjenige, der immer in Gedanken an Krishna versunken ist, als der höchste aller Yogis angesehen werden muss. Hier seht ihr also diesen letzten Schritt, den wir morgen im Einzelnen lernen wollen, wie man dahin kommt, nach und nach. Tatsächlich absorbiert zu sein und versunken zu sein in Samadhi, in Gedanken Krishna. Diese Verbindung zu haben zu Krishna, das muss man üben. Jiva Goswami hat ja ein großes Werk geschrieben, die Sat-Sandavas, und in der Bhakti-Sandava hat er in den letzten Teilen das Ziel von Bhakti mit einem Vergleich beschrieben. Er hat gesagt, unser Geist ist wie ein Stück Tuch. Wenn wir uns mit Krishna beschäftigen, wird dieses Tuch transformiert oder transkoloriert, sagt man vielleicht besser. Das heißt, der Geist, der sich mit Krishna beschäftigt, wird tatsächlich von Krishna erfüllt und von Krishna durchdrungen. Genau wie ein Tuch, das in einen Farbbottich hineingegeben wird, plötzlich eine neue Farbe annimmt. Unser Ziel im Krishna-Bewusstsein ist es, diese Krishna-Samadhi zu erreichen, diese Krishna-Absorbierung. Das ist das ganze Ziel des Bhakti, dass wir immer an Krishna denken und ihn, ihr wisst alle, nie vergessen. Ne? Und das geschieht nun mal, indem man direkt über Krishna hört, was wir heute Abend machen wollen. Heute Abend wollen wir einfach, genauso wie Devakinanda und ich damals, die Reise nach Ravangat antreffen. Wir werden uns dann hinsetzen vor eine strohbedeckte Hütte und einem mit Spaß zuhören, in diesem Fall Prabhupada, denn ich werde aus dem Krishna-Buch vorlesen. Das ist unser Projekt heute Abend. Ist das gut, was man will? Das machen wir jetzt. Ja, das machen wir jetzt. Gut, ihr Lieben, aber bevor ich jetzt anfange mit dem, möchte ich euch in eine Meditation hinein einladen. Wir werden einfach ein bisschen singen und dann werde ich euch in eine Meditation einladen und dann werden wir besser aus dieser Meditation hören können. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Listen, we are sure. Hare Krishna, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Mit Krishna als Setu, als Brücke bezeichnet. Und sein Name ist Setu, die Brücke. Warum? Srila Bhaktivinoda Thakur sagt, dass in diesem mysteriösen heiligen Raum, diesem Sacred Space, die Seele und auch die höchste Seele gegenwärtig ist. Die höchste Seele ist aber nicht nur in dem Raum im Herzen gegenwärtig, sondern auch in der Welt. Und somit ist Krishna das verbindende Glied zwischen der Welt im Außenbereich und der Welt im Herzen, wo sich die spirituelle Welt manifestieren kann in diesem Sacred Space. Genauso wie eine Brücke das östliche und westliche Ufer eines Flusses verbindet, so verbindet auch Krishna, der sich sowohl in dieser Welt befindet, als auch im Sacred Space im Herzen, diese beiden Bereiche. Und derjenige, der sich in dieser Welt mit Krishna beschäftigt, wird somit immer in den inneren Raum im Herzen hineinkommen. Das ist genauso wie einer, der über eine Brücke geht. Er wird immer vom östlichen zum westlichen Ufer gehen können. In die Brücke verbindet beides, beide Seiten. Die Absorbierung in Krishna ist also in gewisser Weise das Beschreiten einer Setu, einer Brücke. Und ich glaube, jeder, der sich mit Krishna beschäftigt hat und sich in Krishna vertieft hat und mit Krishna verbunden hat, hat diesen mysteriösen Effekt gespürt, dass er plötzlich auf einer anderen Bewusstseinsstufe ist. Er ist gewandert vom östlichen zum westlichen Ufer. Von der materiellen Seite in die spirituelle Seite. Versteht ihr diesen Punkt? Ein sehr tiefer Punkt, den Bhaktivinoda Thakur im Brahman Kanda von Navadvipa Mahatmya erwähnt. Ich möchte heute euch dahin führen, euer Bewusstsein mit Krishna zu beschäftigen und möchte euch, wie wir es heute mehrere Male gemacht haben, bitten, euch aufrecht aufzusetzen. Spielst du Tabla oder Bass? Wir werden ein bisschen über Krishnas Königreich in Vrindavan Dham hören. Und dann innerlich einen Thron errichten, wo wir Radha und Krishna willkommen heißen werden. Dann werden wir ein bisschen über Krishna hören. Vrindavan Dham ist ein Ort, wo die Freude ständig anwächst. In diesem transzendentalen Land wachsen Blumen und Früchte von allen Jahreszeiten. Und verschiedene Vögel füllen Vrindavan mit ihren süßen Klängen. Kühle Brisen von dem Yamuna-Wasser bereichern die Atmosphäre. Und aus allen Richtungen hört man das Brummen der Hummeln. Vrindavan Dham ist auf einzigartige Weise geschmückt mit Bäumen, die Wünsche erfüllen können. Diese Bäume werden umarmt von Sprösslingen, die ihrerseits wieder Blüten tragen. Und die Pollen haben von roten, blauen und weißen Lotusblumen. Der Boden, meine lieben Devotees, besteht aus Juwelen, die mit der Leuchtkraft von 10 Millionen Sonnen, die gleichzeitig im Himmel aufgehen, scheinen. Dort in Vrindavan befindet sich ein ganz bestimmter Garten. Und in diesem Garten wiederum befindet sich ein weitausladender Kadamba-Baum. Lasst uns näher treten. Lasst uns eintreten in diesen Garten. Wir sehen dort ein Tempel stehen. Die Tempeltüre öffnet sich langsam. In dem Tempel sehen wir einen Altar, der mit Rubinen geschmückt ist. Ein Altar, der die Form eines juwelenbesetzten Thrones hat. Auf diesem Thron laden wir jetzt das göttliche junge Paar Shri Shri Radha und Krishna ein. Wir heißen sie willkommen. Wir schmeißen duftende Blumenblütenblätter auf sie und bringen mit unserem Herzen unsere Ehrbietung dar. Dann fangen wir sie an zu verehren. Zuerst waschen wir ihre Füße mit einer Substanz, die wir Patyami nennen. Dieses Wasser besteht aus Lotusblütenblättern, Tulsi-Blättern und Hirsesamen. Dann bringen wir Agya-Wasser in Köpfen dar. Agya ist eine glücksweisende Substanz, um geehrte Gäste zu empfangen. Blumen sind da drin, weißer Reis, Kusha-Gras, Hirse, Sesam, weiße Nuss, Senfsamen. Dann bringen wir ihnen noch Achamaniyam-Wasser da, das sie trinken können. Und schließlich einen Honig-Joghurt Zucker-Ghee-Mix-Drink. Wasser aus der Yamuna und geben ihnen ein Bad. Dazu kleiden wir sie ein in geeignete Badekleidung aus weißer Seide und dann geht die Abhishek-Zeremonie los. Zuerst baden wir sie mit frischer Kuhmilch. Dann nehmen wir zwei große Schüsseln mit cremigem Joghurt und gießen sie wie im Tempel über ihre Köpfe, sodass sie ganz und gar bedeckt damit sind. Als nächstes nehmen wir lauwarmes Ghee und dann Honigwasser von der besten Qualität. Dann zum Schluss baden sie mit Zuckerwasser. Wir nehmen Fruchtsäfte, wir nehmen Containers voll mit Gangeswasser. Wir bringen auch Wasser von Radha und Syamakund. Dieses Wasser haben wir ein ganz klein bisschen warm gemacht, dass es nicht so eiskalt ist. Und dann baden wir sie nach und nach. Das war die Abhishek-Zeremonie. Dann trocknen sie sich, sind bereit, neue Kleidung anzunehmen. Diese außergewöhnlich schönen Dresses haben wir mit unserer eigenen Hand gemacht. Dann geben wir ihnen noch geeignete Ornamente, Ringe, Fußglöckchen und Halsketten. Auf der linken Seite ihrer Nase kriegt Radharani einen wunderschönen Nasenring. Und Krishna kriegt auch einen Nasenring, der herunterhängt auf der rechten Seite seiner Nase. Und auch eine Perle, die so von einem goldenen String von dem unteren Teil der Nase herunterhängt und wo sich die roten Nasenlöcher drin reflektieren. Wir nehmen dann eine wunderschöne Faunfeder, die wir auf seinen künstlerisch gewobenen Turban tun. Geben ihm eine Flöte in seine Hand, die er gleich nimmt und auf der er gleich spielt, und nehmen dann noch ein Büffelhorn. Nun ist es an der Zeit, dem göttlichen Paar Blumengirlanden zu geben, die wir selber aufgezogen haben und die wunderbar duften. Vielleicht eine Vaijayanti-Blumengirlande, eine Girlande, die 5 verschiedene Arten von Blumen hat. Oder vielleicht eine gelbe Rosengirlande, die super, super duftet. Für Krishna machen wir auch am liebsten eine wunderschöne Tulsi-Girlande und legen ihn einen Gürtel an, den wir aus Blumen gewoben haben. Wir sind kreativ und geben ihm auch Fußglöckchen aus Blumen. Es ist ja die spirituelle Welt. Und für Srimati Radharani bringen wir eine Blumenhaardekoration, die auf beiden Seiten ihres Kopfes herunterhängt und die sie aussehen lässt wie ein sweetes, junges Mädchen. Jetzt sind die beiden völlig angekleidet und dekoriert und wir geben ihnen eine kleine Arati-Zeremonie mit Räucherwerk und Ghee-Lampen. Danach geben wir ihnen eine wunderschöne Bogeopferung. Wir bitten sie, sich niederzusetzen an einen kleinen Tisch und nach bringen wir ihnen eine gewaltige Varietät von verschiedenen Nahrungsmitteln. Eine mehr köstlicher als die andere. Verschiedene Sabjis sind da. Manche mit Panier, andere ohne Panier. gibt große Mengen super Reis mit Butter. Verschiedene Dals, süße und salzige Dalsorten, köstliche Chutneys und viele Präparationen wie Pakoras, Samosas, Kachuris, Rotis, Puris und viele, viele andere köstliche Items. Sweets bringen wir auch in großen Quantitäten herbei. Sweetreis, Shrikant, Sandwich, Burfi, Rasagula, Gulab Jamun, Halava, Cakes, Cookies, Fruit Salad und zum Trinken verschiedene Fruchtsäfte und Lassis wie Mango und Erdbeerlassi. Dann, wenn das göttliche Paar ihr Mahl beendet hat, bringen wir einige Gebete dar, zum Beispiel: O mein lieber Krishna, du bist der Freund der Notleidenden und die Quelle der Schöpfung. Du bist der Meister der Gopis und der Liebhaber von Radharani. Ich bringe dir meine respektvollen Ehrbietungen dar. Auch Radharani dar, deren körperliche Ausstrahlung so ist wie geschmolzenes Gold und die Königin von Vrindavan ist. Du bist die Tochter von König Vrishabhanu und du bist Krishna sehr lieb. Dann bringen wir die kleine Zeremonie ein Ende entgegen. Wir bringen unsere Ehrbietung noch einmal Sri Sri Radha und Krishna dar und bitten sie, uns zu vergeben, falls wir irgendwelche Fehler gemacht haben während unserer Verehrung. Dann werden wir den Darshan für heute beenden. Schließen sich die Türe unseres Herzensaltars ganz langsam. Bitte singt ein bisschen mit uns die Kirtan und reflektiert über das, was ihr eben gehört habt.
Yeah.
Krishna, 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 Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare, Hare.
Kannst du Flötenmusik bitte bringen, so mit deinem Computer und vielleicht mit der Anlage verbinden?
Mit der Anlage geht es nicht.
Gut.
Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare, Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare
Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Jeden Morgen immer wieder aufs Neue hat Krishna seine Kuhhirtenjungen im Dorf von Vrindavan informiert und zusammengeholt und ist dann mit ihnen zusammen zum Kuhhirten in den Wald gegangen. Es wird beschrieben, dass Krishna mit seinem Büffelhorn vor das Tor der Kuhhirtenjungen, also die Tür der Kuhhirtenjungen ging und sie aufweckte. Es war an der Zeit, aufzustehen und zu kommen. Ich habe schon oft gesagt, aber ich bin es einfach so neckhaft. Die Kuhhirtenjungen konnten die ganze Nacht nicht schlafen und sind mehrmals aufgestanden zum Palast von Nanda Baba gegangen und haben an die Tür geklopft, weil sie dachten, es muss doch jetzt der Zeitpunkt sein, um aufzubrechen. Und der Yashoda war immer rausgekommen und hatte gesagt, was macht ihr, ist doch viel zu früh, lass Krishna noch schlafen. Dann sind sie traurig zurück nach Hause gegangen und haben versucht zu schlafen. Nach einer Stunde waren sie wieder in den Toren. Kommt Krishna endlich? Mutter Yashoda hat gesagt, nein, also es ist später, jetzt muss geschlafen werden, geht schlafen. Und wenn dann schließlich die Sonne aufging, waren die Kuhhirtenjungen fest eingeschlafen. Und Krishna hat sie geweckt und rausgeholt. Anyways, sie sind dann mit den Kühen und die Kühe gesammelt in den Goshalas und morgen sind von da dann losgegangen in den Wald von Vrindavan und die Gopis waren dann allein im Dorf von Vrindavan und haben über Krishna gesprochen. Zumindest wollten sie das. Aber sie waren so verwirrt, wenn sie nur an Krishnas unglaubliche Rupa Madhurya dachten, die wunderschöne Ausstrahlung seiner persönlichen Form. Dass es hieß, dass der Liebesgott ein Strudel in ihrem Herzen hervorrief und sie so durcheinander gewirbelt wurden innerlich, dass sie nicht erzählen konnten. Alles, was sie sahen in ihrer Meditation, und das war das, was sie so unglaublich bewegt hat, war wie Krishna in goldgelbe Gewänder gekleidet, die einen tollen Kontrast zu seiner schwarz glänzenden Körperausstrahlung hatten, in den Wald von Vrindavan ging. Sie hatten gesehen, wie er eine Kanikara-Blume über das Ohr gestülpt hatte. Es ist eine Blume, die sieht aus wie eine kleine Trompete. Trompete, diese Blume signalisiert die Herrlichkeit Krishna, die Welt hinein. Und sie sahen, wie Krishna gute Stimmungsware ist. Sie sahen, wie Krishna tanzte und dabei, wenn er tanzte, hüpfte die Kanikara Blume von einem Ohr zum anderen, also er stülpte sich und die ganze Vajrajanti, die Blumengirlande, die, ihr müsst euch vorstellen, die geht bis zu kurz unter die Knie, die tanzte. Krishnas Augenbrauen tanzten, Krishnas Finger tanzten auf den Flötenlöchern, Krishnas Kleidung tanzte, Krishnas Füße tanzten, alles tanzte an Krishna. Und wie er so in den Wald von Vrindavan einging, erweckte er den Wald von Vrindavan. Die Tiere, die Vrindadevi schickte, also Rehe und kleine Hasen und Pfauen, fing auch, als sie Krishna sahen, fing auch an zu tanzen. Hier ist der Unterschied zwischen Shivas Tanz, der als der auch als der beste Tänzer gefeiert wird, Wenn Shiva tanzt, vernichtet er alles. Aber wenn Krishna tanzt, erweckt er alles zum Leben. Da ist ein Unterschied im Tanzen. Besonders Devotion oder Hingabe zu geben, wird zum Leben erweckt von Krishna. So, die Gopis hatten diese Vision versuchten darüber zu sprechen, aber weil Krishna einfach so schön ist, konnten sie sich nicht richtig ausdrücken und meditierten nur über diese Szene, die wir eben gehört haben. Schließlich dann kamen sie zu sich und fingen dann an, tatsächlich über Krishna zu sprechen. Sie sprachen all das, was sie so in ihrem Herzen sahen. Ihr müsst euch vorstellen, die waren in Vrindavan, die Gopis, aber Krishna war in verschiedenen Teilen des Waldes und spielte da seine Flöte. Und als die Gopis diese Flötentöne hörten, sahen sie in ihrem Herzen in einer direkten Transmission, wenn ihr so wollt, die jeweiligen verschiedenen Spiele von Krishna. Also ungefähr so wie ihr seid hier und in St. Gallen im Fernsehturm wird ein Schauspiel zum Beispiel ausgesendet und ihr könnt es dann auf einem lokalen Fernseher empfangen, wenn ihr wollt. So waren die Gopis in der Lage, einfach durch Krishnas Flötenaussendung, Krishnas Flötenklänge, die jeweiligen Lilas zu sehen. Und das ist, was sie im 21. Kapitel des Bhagavatams, des 10. Kantos, von sich gaben. Es sind also Bilder, die Gopis sahen, von Krishna im Wald, von Vrindavan. Bilder, die sie empfingen im Inneren ihres Herzens, in diesem Sacred Space, diesen inneren Raum, in dem diese ganzen Verwirklichung stattfand. Und wenn ihr jetzt zuhört in offener Art und Weise, werdet ihr ebenfalls höchstwahrscheinlich kleine Bilder sehen, die ihr durch die Worte von Shukadev Goswami und Srila Prabhupada hört. Ich möchte euch bitten, diese Texte zu hören. Ganz kurz etwas zum Hören. Ich habe ein Beispiel gehört, wie man gut zuhört. Die meisten von uns hören ja, aber hören eben nicht zu. Das ist also ein Problem. Deswegen entsteht bei uns wenig. Ihr müsst den Worten der großen Acharyas folgen, wenn ihr hört. Genauso wie ein Kälbchen der Mutterkuh folgt, in der Hoffnung, Milch zu trinken und zu bekommen. So müsst ihr auch hören, wenn ihr etwas hört, in der Hoffnung, ein bisschen Krishna-Rasa, ein bisschen ein Gefühl für Krishna im Herzen zu entwickeln, dass ihr eure Seele ein bisschen genährt wird. Wenn wir unaufmerksam sind oder so sehr mit unseren sagen wir mal, materiellen Dingen, die wir im Kopf tragen, beschäftigt sind, können wir nicht richtig hören, weil wir nicht begierig den Worten lauschen oder den Worten folgen. Wir müssen den Worten folgen, wie ein Kälbchen der Mutterkuh, die mit prall gefüllten Euter durch Vrindavan geht. Gut, wir setzen jetzt ein. Eine Gopi sagte: Krishna und Balaram, die in den Wald gehen, um Kühe zu hüten, sehen genau aus wie Schauspieler, die sich für einen Bühneauftritt bereit machen. Krishna ist in leuchtend gelbe Gewänder gekleidet. Ihr hört es jetzt also, leuchten gelbe Gewände. Und versucht zu sehen, was sind leuchtende gelbe Gewänder. Balaram ist in blaue gekleidet und in ihren Händen halten sie frische Zweige von einem Mangobaum. Sie halten Faunfedern und Blumensträuße. Krishna und Balaram tragen Girlanden aus Lotusblumen um den Hals und manchmal singen sie mit melodischer Stimme in der Gemeinschaft ihrer Freunde. Schaltet sich eine andere Gopi ein. Wie kommt es nur, dass Krishna und Balaram so schön aussehen? Eine andere Gopi antwortete: Liebe Freundinnen, wie sollten wir jemals seine Bambusflöte verstehen können? Welch fromme Werke hat nur diese Bambusflöte vollbracht, dass sie nun den Nektar der Lippen Krishnas genießen darf? Es gibt ein Lied von Surdas. Die Gopis stellen diese Frage: Was für Entsagung hat diese Bambusflöte gemacht, dass sie jetzt ständig den Nektar kriegt, der eigentlich für uns bestimmt ist? Denn die Bambusflöte ist eigentlich eine Bansi-Flöte und des männlichen Geschlechts. Und trotzdem ist sie mit den Lippen von Krishnas beschäftigt. Das ist doch das Recht von uns Frauen, von uns Gopis. Was hat die bloß gemacht, diese Bambusflöte? Es war nicht super, es war nicht in dem Sinne neidisch, es ist irgendwie so, wie wenn ich frage: Syamananda, was hast du nur gemacht in deinem Leben, dass du so gut Harmonium spielen kannst? Hast du irgendwelche lange Nächte durchwacht und Saraswati, die Göttin der Musik, angepflegt? Oder was für ein Sadhana hast du ausgeführt? Ne? Oder wenn wir fragen: Krishna Premarupa, du bist so wie der Beste unter den Yogis. Was ist das? Was hast du getan, damit du dahin gekommen bist? Ne? So, die Flöte ist ja ein bewusstes Lebewesen. Sie antwortet: Ihr wollt wissen, was wir sagen, ich habe nicht gefunden. Frag doch Syamasunda selber. Syamasunda wird euch sagen, was wir sagen, nicht ausgeführt haben. Also, ich habe all meine Verwandten aufgegeben, nur um die Lotusfüße Syams erreichen zu können. Bambus wächst bekannterweise allein und nicht im Verband mit ganz vielen anderen Bambus. Lange habe ich auf einem Bein stehend, wie der Beste unter den Yogis, dagestanden und in Sagung auf mich genommen. Dann, ihr Gopis, habe ich ohne zu klagen es erduldet, dass ich gefällt wurde. Elitok, der heiße Sonne, wurde ich gelegt. Dann wurde mein Körper bei lebendigem Bewusstsein 9 Löcher gedrillt. So habe ich mir die Lotusflöte Krishnas verdient. Durch diese Erfahrung. Sagt sich zu das. Krishna küsst manchmal die Gopis. Daher ist der transzendentale Nektar seinen Lippen eigentlich nur ihnen allein zugänglich. Und seine Lippen werden als ihr Eigentum angesehen. Die Gopis fragten sich also: Wie nur ist es möglich, dass die Flöte, die nichts als ein Bambusrohr ist, immerzu den Nektar von Krishnas Lippen genießen darf? Manchmal sagten die Gopis auch: Diese Flöte gibt uns ein Beispiel. Die Flöte war einst ein Bambusgehölz, was Zuflucht bei der Erde genommen hatte. Es war erdgebunden, ganz und gar bezogen auf irdische Dinge. Aber jetzt hat die Flöte ihre Zuflucht von der Welt gelöst. Zuflucht in den Händen Krishnas gesucht. Das ist ihr Herrlichkeit. Hat Zuflucht in den Händen Krishnas gesucht. Habt ihr eigentlich schon Zuflucht in den Händen Krishnas gesucht? Euch voll und ganz hingegeben wie die Flöte, die den sämtlichen Kontakt mit der Welt aufgegeben hat, mit der Erde. Das ist die Größe der Flöte. Hasta Kamala Ashraya heißt das in Sanskrit. Ashraya Zuflucht, Hasta Kamala bei den Lotushänden von Krishna. Eine andere Gopi, das sind die Gespräche der Gopis. Wenn ihr Krishna sehen wollt, meine lieben Devotis, versucht ihn nicht durch eure eigenen Augen zu sehen, diesen zu begrenzen. Seht Krishna durch die Augen der großen Devotis. Die sagen jetzt, liebe Freundinnen, unser Vrindavan verkündet die Herrlichkeit der gesamten Erde, denn dieser Planet ist durch die Abdrücke der Lotusfüße des Sohnes von Devakis geheiligt. Wisst ihr, in allen anderen Inkarnationen Krishnas, als Vamana, als Nishingadev, als Buddha, trägt Krishna immer Schuhe. Aber Krishna selber, Raj Krishna, schmeißt die Schuhe fort. Er will barfuß gehen auf sein geliebtes Land Vrindavan. Deswegen ist Vrindavan so special. Weil Krishna selber bildet die Erde von Vrindavan barfuß berührt. Direkter Kontakt, nicht indirekter Kontakt. Wenn Govinda auf seiner Flöte spielt, passiert etwas. Die Pfauen werden auf der Stelle wie verrückt. Und wenn die Tiere, Bäume und Pflanzen auf dem Govardhan-Hügel und in seiner Umgebung dann die tanzenden Pfauen erblicken, verharren sie in ihren Bewegungen und lauschen mit großer Aufmerksamkeit dem transzendentalen Klang der Flöte zu. Wir glauben nicht, dass diese Segnung Krishna, der auf der Flöte spielt, auf irgendeinem anderen Planeten erhältlich ist. Prabhupada sagt, um die Gopis zu lobpreisen, obwohl die Gopis einfache Kuhhirtenfrauen und Mädchen waren, besaßen sie doch Wissen über Krishna, dass Krishna nur barfuß geht in den Damen und überall sonst mit Schuhen und so weiter. Aber liebe Freundin, das ist gar nichts. Schaut nur diese Rehe an. Obwohl sie unwissende Tiere sind, haben sie sich dem Sohn Maharaj Nandas, Krishna, genähert. Sie fühlen sich nicht nur zu Krishnas und Balarams Gewändern hingezogen, sondern bringen dem Herrn, so wie sie sein Flötenspiel hören, gemeinsam mit ihrem Gatten ihre respektvollen Ehrbietung dar, indem sie ihn mit großer Zuneigung anschauen. Wir beneiden die Gopis, die Rehe, weil so wie die Gopis nur mit einem Wort Krishna erwähnen, werden ihre Ehemänner agitiert. Oh, Krishna, was macht ihr mit Krishna? Aber die Rehe sind so vom Glück begünstigt, dass sie zusammen mit ihren Ehemännern zu Krishna gehen. Deswegen sind die Gopis ein bisschen neidisch auf die Rehe. Es ist sehr interessant, wie sie sagen, was die Rehe für Krishna tun. Habt ihr zugehört? Die schauen Krishna mit großer Zuneigung an. Das ist eine Art der Verehrung von Krishna. Das ist das Einfachste, was man Krishna geben kann. Aber das, was Krishna am meisten liebt, dass man ihm eine Zuneigung anschaut. Wie die Rehe. Die waren Rehe, die hatten kein Mobila zum Beispiel, dass sie Krishna geben konnten. Oder Fruchtsäfte vom Mikromarkt oder irgendetwas anderes. Die waren besitzlos. Rehe im Wald haben nichts. Auch dort, wo sie schlafen. Höchst einfach, da gibt man die Schlafplätze von Rehen besucht und da geschlafen und die Puppeln. Das ist ganz einfach. Mooslager. Die haben also höchstens zwei, drei verschiedene Moossorten um sich herum. Sie hatten also gar nichts, aber sie hatten das, was Krishna meist schätzte. Zuneigung, die sie durch ihre Augen Krishna schenken. Eine andere Gopi sagte, liebe Freundin, Krishna ist so schön gekleidet, dass es so scheint, als ob er die Frauen dazu ermuntere, verschiedene Zeremonien durchzuführen. Sogar die Frauen der Halbgötter fühlen sich zum transzendentalen Klang seiner Flöte hingezogen. Obwohl sie mit ihren Himmelsflugzeugen in der Luft umherreisen und dabei das Zusammensein mit ihren Ehemännern genießen, werden sie sofort verwehrt, wenn sie die Töne von Krishnas Flöte vernehmen. Ihr Haar löst sich und ihre eng anliegenden Kleider lockern sich. Das Prabhupada kommentiert, die transzendentalen Klänge von Krishnas Flöte drangen also in alle Winkel des Universums. Auch ist es von Bedeutung, dass die Gopis über die verschiedenen Flugzeuge, die im Himmel flogen, Bescheid wussten. Bitte oder macht euch kurz Gedanken darüber. Jeden Morgen geht also Krishna in den Wald von Vrindavan und spielt auf seiner Flöte und dann sagen die Frauen der Halbgötter zu ihren Männern, manövriert bitte unsere Luftschiffe zu Krishna, dass wir das hören können. Da kommt eine Riesenflotte, eine Armada, wenn ihr so wollt, von diesen Vimanas über Vrindavan. Die Frauen der Halbgötter sitzen jetzt also in zärtlicher Umarmung auf den Schößen ihrer Ehemänner. Aber so wie sie näher kommen und die Flöte hören, werden sie ganz und gar berauscht von Krishna. Und die Ehemänner werden jetzt also nicht wie die menschlichen Ehemänner neidisch und böse, sondern sind total begeistert. Sie können das verstehen, dass sich die Haare ihrer Frauen auflösen, die Kleidung lockert und sie alle Zeichen von absoluter Bewegtheit zeigen. Und sie haben ja schließlich ihre Frauen auf deren Wunsch hin dort nach Vrindavan hingeflogen. Das gibt es nicht in der menschlichen Gesellschaft. Stell dir immer vor, ein Ehemann fährt mit dem Auto, sagen wir mal Audi Quattro, seine Frau vor das Tor eines Liebhabers und der Liebhaber singt eine Arie in seinem Haus und die Frau wird total begeistert für den Liebhaber. Das gibt's nicht. Ne? Aber im Krishna-Lila ist es so, dass alle devotees sind. Zuerst haben die Frauen gedacht, ach, was werden unsere Patis, unsere Ehemänner sagen, wenn wir also in ihrer Gegenwart deutliche Anzeichen von Liebe für Krishna zeigen. Aber ihre Ehemänner denken, was werden unsere Frauen sagen, wenn wir, obwohl wir machtvolle Halbgötter sind, auch so angezogen sind zu Krishna. Also beide, Frau wie Mann, waren ganz und gar nur zu Krishna angezogen, schämten sich aber voreinander ein bisschen. Krishna Lila. Das ist Krishna. Wenn man sich richtig mit Krishna auseinandersetzt und nicht nur einfach mechanisch, weil man ja muss, weil in der Jugend ein Hare Krishna geworden ist, nicht, sondern einfach, wenn man sich beschäftigt mit Krishna, wird man erleben, wie man im Herzen angezogen ist zu Krishna. Das ist Krishnas allergrößte Waffe. Der russische Dichter Dostojewski sagte einmal, Schönheit wird die Welt besiegen. Wir würden dazu sagen, Krishnas Schönheit wird auch Wüstenherzen besiegen. Und auch haltet. Jetzt wollen die Gopis das noch steigern. Also eine Gopi hat gesagt, Krishna wirkt anziehend auch auf die kultivierten Damen der höheren Gesellschaft. Er wirkt also nicht nur anziehend auf ein paar Waldbewohner wie die Rehe. Das ist ja keine Kunst. Die Rehe sind ein bisschen weltisch, nicht hinterwäldlerisch. Aber nein, Krishna ist so anziehend, dass selbst die feinsten Damen der hohen Gesellschaft mit ihren Ehemännern auf Vimanas extra nach Vrindavan kommen, um von Krishna angezogen zu werden. Jetzt will eine Gopi das noch toppen und noch sagen, dass Krishna wirklich total anziehend ist. Und sie nimmt ein Beispiel. Sie sagt, normalerweise sind Kälber total angezogen zu was? Was ist das höchste Anziehende, was ein Kalb anstrebt? Die Muttermilch, sagt der Damenschaft. Sehr gut, du bist ein Lehrer in den gallischen Schulen, Langweiler Schulen. Ne? Muttermilch, die werden verrückt danach, die geben alles hin. Aber wenn Krishna Blüte ertönt, lassen Sie die Muttermilch stehen. Sie wenden sich von den Müttern ab und stehen da, wenn Ihnen die Milch, die Sie eigentlich trinken wollen, links und rechts aus den Mundwinkeln oder Mäulchenwinkeln hervor. Versteht ihr die Intelligenz der Gopi, die also sagt, Krishna ist also das Höchste. Meine lieben Freundinnen, auch die Kühe sind ganz bezaubert, wenn sie den transzendentalen Klang von Krishnas Flöte hören. Diese Töne erscheinen ihnen wie ein Strom von Nektar und sie richten sogleich ihre langen Ohren auf, um den flüssigen Nektar der Flötenklänge aufzufangen. Versteht ihr die Logik? Die hängen normalerweise runter. Aber welcher Becher, der nach unten gerichtet ist, kann Nektar aufnehmen. So tun also die Kühe ihre Ohren nicht mehr so hängen lassen, sondern sie tun ihn nach oben aufrichten, um den flüssigen Nektar von Krishnas Flötenklänge aufzutanken. Und die Kälber stehen zwar noch bei ihren Müttern und halten die Zitzen im Mund von den Eutern, aber sie sind nicht imstande, die Milch zu saugen. Sie sind wie erstarrt vor Hingabe und Tränen rollen aus ihren Augen, die deutlich zeigen, mit welcher Liebe sie Krishna im Herzen umarmen. All das deutet doch eindeutig darauf hin, dass selbst die Kühe und die Kälber im Vrindavan so erhaben waren, dass sie nach Krishna weinten und ihn im Innersten ihres Herzens umarmten. Prabhupada zitiert jetzt, lacht jetzt wieder nach zu uns. Tatsächlich kann die Zuneigung im Krishna-Bewusstsein im Vergießen von Tränen gipfeln. Ich habe einen Gottbruder, den manche von euch kennen oder entweder direkt oder vom Hörensagen kennen, ist Holiness Gurgovinda Maharaj. Ich glaube, einige von euch gehen gerne nach Gadagiri und sehen da den Tempel, den er errichtet hat und den Deity, den er verehrt hat, Gopal Juri. Wir haben auch Mahaprasada heute von diesem Tempel für euch da. Das ist ein bisschen fassbar wert für euch, was ihr jetzt hört. Gurgovinda Maharaj sagte immer, dass sein Ziel in der Vermittlung des Krishna-Bewusstseins sei, seine Schüler zum Weinen zu bringen, nach Krishna. Er sagte zum Beispiel von dem Tempel in Bhubaneswar, ich habe eine Weinschule. Ich habe ein Gläschen von Erik. Ich habe eine Weinschule. A crying school. A crying school. Weil das ist letztendlich, was unser trauriges Wüstendasein beendet. Dass wir nicht mehr Tränen vergießen oder mental werden aufgrund unseres Leides in dieser kläglichen Bauchnabelschau, die wir materielles Leben nennen, sondern dass wir wirklich intensiv unseren Krishna-Gedanken machen und auch für Krishna weinen, die in dieser Sehnsucht. Wie ein Kind, schaut mal die kleine Padma an, dieses Nektar-Knopfäugelchen. Wenn die was nicht haben kann, dann weint sie. Und da muss sie über nach Spuren. Das ist so. Das Weinen nach Krishna bewegt das Herz Krishna, sodass Wogen des Mitgefühls entstehen in seinem Herzen und er sich den Devotis hingibt. Eine jüngere Gopi sagte jetzt zu einer anderen Gopi: Gut, wir haben gehört über die Kälber, über die Rehe, über die himmlischen Damen, aber ich will jetzt noch was anderes sagen. Ich will von den großen Weisen sprechen, Saints, die hier in Vrindavan erschienen sind als Vögel von Krishna, von den Bäumen aus zu sehen. Genauso wie Weisen, die leben gerne in der Höhle und schauen dann aus der Höhle heraus, so tun die Vögel auf den Zweigen von den Bäumen sitzen und schauen so hinter den Blättern auf Krishna runter. Deswegen. Purnamasi sagt, alle Vögel von Vrindavan sind eigentlich große Weisen. Warum? Weil Weisen haben drei Eigenschaften. Sie sitzen da, sitzen die Vögel auf den Zweigen im Asan. Du kannst einen Menschen erkennen an seinen Eigenschaften und Tätigkeiten. Das zweite, was Weise tun, sie machen Dhyan, Meditation. Die Vögel sind auch beim Klang von Krishnas Flöte so fixiert und meditieren über den Klang von Krishnas Flöte. Und das dritte ist von Weisen, sie bewegen sich eigentlich nicht. Und so sitzen auch die Vögel auf den Zweigen. Deswegen ist also deutlich und Purnamasi die Logik erbracht, dass die Vögel von Vrindavan Saints sind, weil sie die gleichen Tätigkeiten haben. Asan, Dhyan und dieser unerschütterlich gleich. Hört es jetzt lieber mit den eigenen Worten der Gopis. Die Vögel, die alle Krishna beim Flötenspielen zuschauen, sitzen auf den Zweigen und Ästen der Bäume und zeigen große Aufmerksamkeit. An ihrem Aussehen kann man erkennen, dass sie alles vergessen haben und nur noch Krishnas Flöte zu hören. Das zeigt doch, dass sie keine gewöhnlichen Vögel sind. Sie sind große Weise und Gottgeweihte. Und nur um Krishnas Flöte zu hören, sind sie im Wald von Vrindavan als Vögel erschienen. Prabhupada sagt, aus dem Verhalten der Vögel wurde deutlich, dass es sich bei ihnen um große Gelehrte der Veden handelten, die alle Zweige des vedischen Wissens zurückgewiesen hatten, um sich ausschließlich Krishnas transzendentalen Flötenspiel zuzuwenden. Es geht so schnell, es ist fast am Ende. Und sagt eine andere Gopi: Gut, wir haben jetzt über die Vögel gehört, aber ich will noch einen anderen Punkt machen. Ich möchte von den Flüssen in Vrindavan sprechen. Wisst ihr, was die Flüsse von Vrindavan sind? Es ist schwierig, das zu sagen. Man sieht alle im Grunde genommen ein einziger Fluss. Wisst ihr, welcher Fluss? Die Jamuna fiel es an. Als auch die Jamuna, die sich danach sehnte, Krishnas Lotusfüße zu umarmen, den transzendentalen Klang von Krishnas Flöte vernahm, zügelte sie sogleich ihre reißenden Wellen und floss sehr friedlich dahin, und sie hielt Lotusblumen in ihren Händen, um diese Blumen in tiefer Zuneigung Mukunda darzubringen. Nach den Acharyas gibt es hier zwei Szenarien. Das eine Szenario ist, dass Krishna in der Nähe von Yamunaji mit der Flöte spielt. So ziemlich nah am Ufer. In diesem Fall bremst Yamuna ihren Flussverlauf, ihre reißenden Wellen, wird sehr friedlich und nimmt mit den Wellen, die wie Hände sind, Lotusblumen, schwappt dann über das Ufer und bringt die Lotusblumen Krishnas Lotusfüßen da. Das ist das eine Szenario. Das andere Szenario ist etwas komplizierter. Und zwar ist Krishna in der Ferne, irgendwo in einem abgelegenen Waldteil, und spielt da seine Flöte. Und die Yamuna nun möchte unbedingt in Kontakt mit Krishna treten. Kennt ihr diese Regung in eurem Geist, dass man manchmal so einen Herzenswunsch entdeckt, in Kontakt zu treten, dass man Krishna näher kommen möchte und dass man mit Krishna in Verbindung treten will? Also die Yamuna fließt zur Zeit von Krishnas Erscheinen auf diesem Planeten und hört, wie Krishna irgendwo in Vrindavan, aber doch ziemlich weit entfernt, auf der Flöte spielt und will unbedingt jetzt zu Krishna hin. Aber wie soll sie das machen? Sie ist ja in ihrem Flusslauf, in ihrem Flussbett. Wie soll sie in Kontakt mit Krishna kommen? Habt ihr irgendeine Möglichkeit? Was könnte Yamuna tun, um in Kontakt mit Krishna zu kommen? Oder anders gefragt, was könnt ihr tun, um in Kontakt mit Krishna zu kommen? Was zu leben ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Über die Ufer, das geht, wenn Krishna so 10 oder 20 Meter entfernt ist. Aber wenn er einen Kilometer entfernt ist, dann wird das schwierig. In einem Topf von den Gopis könnte die Yamuna. Da kommst du eigentlich der Antwort sehr nahe an, der Chaitanya. Man kann Krishnas Lotusfüße erreichen durch die Barmherzigkeit der Devotis. Es gibt jetzt ein Devoti in Vrindavan, der alle Vrindavan-Bewohner in Kontakt mit Krishna bringen kann. Es ist der Bhakta-Wind. Es ist der Wind. Ne? Der Wind kann so blasen, dass man den Duft von Krishna wahrnehmen kann. Was Yamuna macht, ist die Gruppe: Oh Bruder Brise, bitte wehe an Krishnas Lotusfüßen vorbei und trage den Staub von Krishnas Lotusfüßen in deiner Brise und lade diesen Staub über meine Wellen ab. Und der Wind, Vayu, hört dieses Gebet der Gopis, ist dann so begeistert, nicht der Gopis, der Yamuna, so begeistert, dass hier ein so großer Devote wie Yamuna den Staub von Krishnas Lotusfüßen genießen will, dass er sofort schrie Brise. Schrie Brise sofort kommt und den Stab nimmt und zu den Dämonen bringt und abrieseln. Das habe ich vor 300 Kilometern mal gesagt. Finde ich sehr schön. Da ist aus irgendeinem Kommentar der Acharyas übersetzt. Eine andere Gopi pries die einzigartige Stellung von dem größten aller Krishna-Devotis. Wer ist wohl der größte aller Krishna-Devotis? Ja. Da kann man nichts dagegen sagen. Aber hier ist noch ein, es gibt im Vrindavan noch einen stationären Krishna-Devoti. Giriraj. Wer sagte Giriraj? Udhava sagte Giriraj. Udhava zu dir ist doch ein Giriraj. Ja, darf man das Land sagen? Oder Halbland? Ja. Giriraj. Da bereite ich gerade einen Riesen-Katar vor. Das braucht eine Woche. Ich mache es hier ganz kurz. Krishna wollte, es gibt zwei Dinge, die ihr über Krishna wissen müsst. Was er will und was er nicht will. Erstmal, was er nicht will, ist, dass ein Devotee stolz ist. Wenn Krishna sieht, dass sein Devotee stolz ist, tut er immer etwas, um den Stolz seines Devotees zu vernichten. Und was Krishna will, ist, der anderen Seite, dass die Devotee ausschließlich bei ihm Zuflucht sucht und ihn allein verehrt. So, diese beiden Wünsche hat Krishna erfüllt in Giriraj Lila. Als er sah, dass die Einwohner von Vrindavan Indra verehrten, stoppte er das Indra Puja und lenkte es auf Giriraj. Eigentlich auf sich selber, denn Krishna ist ja erweitert in das heilige Dharma von Vrindavan. Giriraj ist Krishna und Krishna ist erweitert als Giriraj und als ganzes Dharma. Krishna ist Vrindavan. So, er wollte das den Brijbasis dann zeigen und denen er eine Bergform annahm, Krishna. Aber Krishna ist alles in Vrindavan. So hat er also gesagt, verehrt nicht Indra, verehrt mich. Und das andere, was er sagt in Giriraj, war, dass Indra, der stolz auf sich geworden war, stolz darauf, dass er dachte, er sei der Himmelskönig, dass er den Stolz von Indra vernichtete. Er nahm also das, was Indra für Indra bestimmt war, und gab es einem, aus inneres Licht gesehen, an einem Stein, an einem Berg. Stell dich das mal vor. Wir empfangen jemanden, sagen wir mal, wir empfangen Ramananda, und dann nehmen wir den Kuchen, der für ihn gemacht ist, Marzipankuchen mit Schlagsahne, und geben es einer Ameise. Hier, Ramananda, du kriegst den Kuchen nicht, der war zwar für dich gemacht, wir geben es einer Ameise. Das wäre ein totales Affront, eine Beleidigung. Und das ist, was Krishna tat. Da war ein Indra-Puja, was seit Jahren, was in den Traditionen immer Indra dargebracht wurde. Und er sagte, nein, meine lieben Brijbasis, meine lieben Verwandten, gibt es Giriraj. Und Indra hörte von seinem, er schickte seine Spion, ich soll euch jetzt eigentlich die ganze Milch zubereiten im Vrindavan-Krieg. Die waren sehr lecker, denn die Brijbasis hatten tolle Kühe. Und nichts kommt hier an, was ist los? Geht mal los und kommt. Und die Spione kam zurück mit der Nachricht, Indra, du kriegst dieses Jahr nichts. Das haben sie alles in einem Berg geopfert. Auf die Anweisung Krishnas hin. Indra war total gestört in seinem Leben. Das hat ihn total. Ich weiß gerade das Schweizerdeutsch nicht mehr. Essig gemacht. Gehessig gemacht. Er sammelte die Wolken und sagte, die Wolken Samvataka, die zur Vernichtung des gesamten Universums eingesetzt wird, und sagte, ich habe heute einen einfachen Auftrag. Ihr braucht gar nicht das ganze Universum zu zerstören. Ihr braucht nur nach Bedarfen zu gehen. Nur nach Bedarfen. Vernichtet die Bildspasis. Macht Halt vor Matura, das wird es gefährlich, da ist Kanzler, wird sich gestört fühlen. Stell dir das mal vor. Indra war so gemein geworden, weil sein falscher Stolz getroffen wurde, dass er nur Krishnas Devotees angriff, die ein einziges Opfer gestoppt hatten. Kamsa hatte tausende von Opfern gestoppt. Der hat ja allen Brahmanas verboten, ihre Opfer zu machen. Aber Stolz macht einen so gemein, dass man sich auf die Seite der Dämonen schlägt. So wie es Indra einem durch Stolz verblendeten Gott gemein. Er schlug sich auf Kansas Seite und richtete sich gegen Krishna, liebste Devote. Da musste ich Krishna hin. Das war ein schlimmes Vergehen. Das tat er denn. Kennt ihr das Gilgamesch-Lila? So, die Gopis erinnern sich und sagen, der Govardhan-Hügel, er genießt das Zusammensein mit Krishna und Balaram, die oft über ihn wandern. So wird der Govardhan-Hügel immer von den Lotusfüßen des Herrn berührt. Und weil er Krishna und Balaram so dankbar ist, Giriraj, nicht, lässt er die verschiedensten Arten von Früchten, Wurzeln und Kräutern wachsen und füllt seine Seen mit äußerst wohltuendem, kristallklarem Wasser. Manchmal sogar Fruchtsäften. So bringt Giriraj dem Herrn seine Geschenke dar. Das beste Geschenk jedoch, das der Govardhan-Hügel anbot, könnt ihr euch vorstellen, was das beste Geschenk war. Habe ich auch lange gegrübelt, aber ich sage es euch mal, war das frische Gras für die Kühe und Kälber. Der Govardhan-Hügel wusste von dem Geheimnis, den Herrn zu erfreuen. Man erfreut den Herrn, indem er dessen liebsten Gefährten, die Kühe und Kuhhirtenjungen, erfreut. Das Krishna, das ist ein Geschenk von Krishna. Ihr könnt Krishna zufriedenstellen, indem ihr die Devotees von Krishna zufriedenstellt und ihm dient. Es wird zum Schluss noch genau als ein bisschen Detail wissen. Wenn Krishna und Balarama auf ihren Flöten spielend durch den Wald von Vrindavan ziehen und mit allen sich bewegenden und sich nicht bewegenden Lebewesen enge Freundschaft schließen, dann, so sagt eine Gopi, zeige sich alles von seiner schönsten Seite. Wenn Krishna und Balarama auf ihren transzendentalen Flöten spielten, verharrten die sich bewegenden Geschöpfe regungslos. Jetzt sogar gesagt, dass Vögel, die in der Luft flogen, also sich bewegende Geschöpfe, plötzlich regungslos wurden und in der Luft anhielten, ohne abzustürzen. Und die sich nicht bewegenden Geschöpfe, wie die Bäume und Pflanzen, begannen vor Ekstase zu zittern, bei dem Flötenklang. Krishna und Balaram trugen wie gewöhnliche Kuhhirtenjunge Stricke zum Binden der Kühe über den Schultern und in den Händen. Bevor die Jungen die Kühe melkten, banden sie ihnen nämlich die Hinterbeine mit einem kurzen Seil zusammen. Solche Seile hatten die Jungen fast immer über den Schultern hängen und sie fehlten auch nicht, auf den Schultern von Krishna und Balaram. Obwohl sie die höchste Persönlichkeit Gottes waren, verhielten sie sich genau wie Kuhhirtenjungen, und dies war der Grund, warum alles so unbeschreiblich wunderbar und anziehend aussah. Das heißt, über diese Parshas, über diese Stricke wird gesagt, meistens Krishna und Balaram, die so über den Körper hielten, die waren farbig, diese Stricke, aber sehr oft banden sie die auch in den Turbane. Und hier trinken sie so, das könnten wir eigentlich auch mal können, weil da kann er ja Lahl machen, ne? Der wird den Turban, das Krishna im Turban so einen Strick hat. Das ist doch total gut. So. Das waren so farbige Stricke, die sie hier. Und es waren diese Stricke, die es in jedem Haushalt von Vrindavan gab, die Mutter Yashoda einforderte, um ihren Gopal zu fesseln. Ihr wisst doch noch, als Krishna ertappt wurde von seiner Mutter, wie er Butter stahl und an die Affen fütterte, weil er sie wiedererkannte, als die Vanaras, die ihm geholfen hatten, als Raman Chandra gegen Raman zu ziehen, hat sie sie gefüttert. Ja, ich habe euch eigentlich nie richtig entlohnt, hier mit diese tolle Butter. Das war so mein Gedanke. Und unter der Schulter hatte ich gesehen, wenn der Butter stiehlt, jetzt als Kind stiehlt der Butter, aber so sagt ein großer Devote, wenn der älter wird, dann entsteht der Ochsenkarren und später Kutschen. Völlig unethisch, da müssen wir in seiner Erziehung einfach Maßnahmen ergreifen. Und so wollte Mutter Yashoda eigentlich Krishna mit einem kleinen Stock züchten. Als sie es aber Krishna sagte, leg den Stock weg. Und Krishna war so voller Furcht, dass ein kleiner Brustkorb sich hebt und senkte. Und die kleinen Falten hier am Hals, die tanzen da auf und ab. Und dann sagt er, ja, schon gut. Also, sonst kriegt er wirklich noch ein Traumata. Und die Mönche da sagten, ja, hier ist der Stock, schmeiß ich weg. Aber irgendwas musste sie tun. Und sie dachte dann bei sich, was kann ich jetzt nur tun? Krishna ist jetzt so aufgeregt. Wenn ich ihn jetzt einfach davonlaufen lässt, dann geht er zu Yamuna und tut sich irgendwas an. Er ist so aufgebracht, dass ich ihn gedroht habe mit dem Stock. Um ihn selber vor sich zu beschützen, denn er hat ein sehr impulsives Wesen, muss ich ihn testen. Das ist es. Ich bin ihn fest. Dann ist er sicher. So bahnt sie ihn fest. Und hier kommt es jetzt zu diesem Punkt mit den Seilen. Ne? Sie nahm zuerst ihr Haarband. Also ich dachte, der ist mit so einem kleinen Bauch, das geht. Ne? Aber das ging dann nicht. Dann nahm sie ein Seil. Das blieb immer noch zwei Finger breit zu kurz. Und dann fing sie an, Seile dazu zu tun. Nämlich diese Seile, die benutzt werden, um die Hinterbeine der Kühe zum Melken zusammenzubinden, dass die nicht treten. Und es blieb immer zwei Finger zu kurz. Und so ging sie dann schließlich zu allen Häusern in Vrindavan, um diese Seile zu kriegen, die sie noch brauchte. Es blieb ja immer zwei Finger zu kurz. Und so hörten die jungen Gopis, dass Krishna nur 3 Jahre alt war, die blieben ja zu Hause, halb vor Krishnas Herrlichkeit, weil Mutter Yashoda anklopfte und zu den Muttern der Gopis sagte, ich brauche noch ein Seil, ich habe schon ungefähr 500 Seile gebraucht, aber es ist immer noch zu kurz, ich weiß nicht, was heute los ist, mein kleiner Junge, das kommt nicht rum, ich kriege das nicht um seinen Bauch. Die jungen Gopis gemerkt, was? Krishna kann nicht gebunden werden. Nektar! Also ihre Hingabe zu Krishna schwoll an. Sie hörten also, sie haben ja Krishna nicht sehen können, weil die kleinen Mädchen in den Innenhofen der Bridge Bars sie spielten. Aber sie hörten von ihrer Schulter Krishnas liebste Mutter, gib Krishna Nektar. Wenn Krishna dabei war, die Kühe im Wald von Vrindavan oder auf dem Govardhan-Hügel zu hüten, waren die Gopis im Dorf stets in Gedanken bei ihm und sie sprachen miteinander über seine verschiedenen Spiele. Jetzt sagt Prabhupada, das ist das vollkommene Beispiel für Krishna-Bewusstsein. Auf irgendeine Weise immer in Gedanken an Krishna versunken zu sein. Jede Handlung der Gopis war ein eindrucksvolles Beispiel für diese Vollkommenheit, weil die haben nur über Krishna gesprochen. Die Brijbasis zum Beispiel haben nur über Krishna gesprochen. Die haben es nicht gemacht, okay, jetzt ist Lecture von 8 bis 9, zack, da tun wir uns mal damit befassen und von 9 bis zum Rest des Tages vergessen wir das. Die waren von morgens bis abends waren die und haben über Krishna gesprochen und versucht, ja, die waren nur in Gedanken an Krishna. Deshalb erklärte Sri Chaitanya, dass niemand den Herrn auf bessere Weise verehren könne als die Gopis, nicht? Weil die einfach total absorbiert waren. Die Gopis waren nicht in hochgestellten Brahman- oder Kshatriya-Familien geboren worden. Sie stammten aus Familien von Vaishyas, aber nicht mal aus reichen Kaufmannsgeschlechtern, sondern einfach aus Familien von Kuhwirten, zu Deutsch gesagt Nomaden. Sie waren auch keine großen Gelehrten, obwohl sie von den Brahmanas, den Autoritäten des vedischen Wissens, in allen wichtigen Bereichen des Wissens unterrichtet worden war. Der einzige Wunsch der Gopis war es, immer in Gedanken bei Krishna zu sein. Und damit endete Srila Prabhupada seine tolle Erläuterung zu dem 21. Kapitel. Krishnas Flötenspiel bezaubert die Gopis. Mit eurer Erlaubnis werde ich jetzt das Krishna-Buch schließen und es für heute zur Ruhe legen. Morgen werden wir vielleicht, wenn Krishna barmherzig zu uns ist, wieder ein bisschen aus dem das Krishna-Buch erwecken zu leben, dass der Nektar, der in den Leib ist, wieder ein bisschen fließen kann. Aber das ist die Art, wie wir in Krishna vertieft sind, vertieft werden können. Einfach über Krishna zu hören, wie es große Devotees wie Prabhupada festgehalten haben auf den Seiten. Und wenn ihr hört, es ist eben sehr wichtig, dass ihr mit den Gedanken dabei seid. Ich habe euch jetzt einmal vorgelesen, wie ich das Krishna-Buch lese. Ich habe verschiedene Informationen noch zusätzlich gehört und mache dann immer Stopp, wenn mir etwas einfällt und sinniere dann darüber. Und auf diese Art und Weise kann man wirklich den Geist trainieren, in Krishna vertieft zu sein. Und kommt so in den heiligen Raum hinein. Bitte versteht, Krishnas einen Namen, von vielen Namen, Setu, die Brücke, die den materiellen Bereich mit dem spirituellen Bereich verbindet. Und wenn wir uns mit dieser Setu, dieser Krishna-Brücke verbinden, werden auch wir vom materiellen Bereich mit spirituellen Bereich in den Arm und des Herzens oder, wenn ihr so wollt, auf die Ebene des Krishna-Bewusstseins gelangt. Ein schöner Punkt, ne? Also ein ganz wichtiger Punkt. Damit sind wir auch angefangen, jetzt langsam in unserem Sacred Space Seminar eine devotionale Richtung einzuschlagen. Ich würde jetzt vorschlagen, dass wir kurz noch singen. Gleich.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Er saß damals in der Sonne da und man merkte, er war im Winter seines Lebens oder wie sagt man, im Herbst seines Lebens oder wie sagt man in Deutschland, im Lebensabend, im Abend seines Lebens angekommen. Hm? Bald würde die Nacht sich senken. Die Nacht, die für einen Devotee Krishna ist. Der Tod ist für einen Devotee Krishna. Die Nacht hat ja auch so schwarz und abgehend. Die Wodi hat nicht Angst vor der Nacht, weil es lebt, weil es Krishna ist. Er hätte uns viele Geschichten von Krishna erzählen können, aber er erzählte uns eben diese eine, die mich so bewegt hat. Er sagte, einmal haben die Jungen mit Krishna gespielt, an zwei Seiten gebildet. Die Seite, die auf Krishnas Seite war, und die Seite, die auf Balarams Seite war. Die Abmachung vor dem Spiel war, dass sie in Paaren miteinander spielen würden und jede Paarseite, die kämpfte, wenn der Verlierer musste, den Gewinner auf den Schultern tragen. Da wurde das addiert. Die Seite, wenn bei, sagen wir mal, bei, auf Krishnas Seite, sagen wir mal, waren 5 Millionen und 101 Gewinner, aber auf Balarams Seite waren 5 Millionen 300 Gewinner und hat Balarams Seite quantitätsmäßig gewonnen. Versteht ihr? Aber individuell wurden der Gewinner und der Verlierer. Wenn ich also angenommen, Shyamananda ist auf Krishnas Seite und ich auf Balarams Seite und wir ringen oder machen irgendwas und ich verliere, dann muss ich Shyamananda auf der Seite, also muss ich ihn tragen. So, Krishna hatte verloren. Und Krishna musste jetzt die Gewinner tragen, aber an diesem Tag war er ein bisschen müde, ein bisschen traurig. So erzählte der Brijbasi. Die erzählen so, also so Brijbasi-Style. Und Krishna sagte, heute muss ich nicht trauen. Warum lachen die anderen? Ja, heute muss ich nicht tragen, weil ich bin der Sohn von Nandababa. Ich bin der Prinz von Braj. Ich habe eine gesonderte Position und somit Sonderrechte. Das sagt er nicht so kompliziert. Er sagt, ich bin der Sohn von Nandababa. Nur weil dein Vater ein paar mehr Kühe hatte als unser Vater, denkst du jetzt, du hast Hoheitsansprüche anzumelden. Haha, das wollte ich nicht. Da musst du schon besser gehen. Ich bin müde, sagte Krishna. Müde ist jeder ja mal in meinem Leben. Geht nicht durch. Warum nicht? Wenn du keine Gründe uns gibst, warum du jetzt nicht tragen musst, dann werden wir nie wieder mit dir spielen. Darauf war Krishna völlig in die Enge getrieben, denn das war das Letzte, was er sich vorstellen konnte. Das ging überhaupt nicht. Und so sagte er etwas, was eigentlich nicht gesagt werden sollte. Etwas, was er niemals zuvor gesagt hatte im Raj. Er sagte zuvor, auch heute muss ich nicht die Gewinner tragen, weil ich Gott bin. Aha, sagten die korrekten Jungen. Die reagierten ungefähr so wie du. Also. Aha, du sollst Gott sein. Beweise bitte, beweise. Krishna sagte, weil jetzt die Engel getrieben worden waren, konnte. Ganz zu sagte Krishna. Eine macht den anderen das. Ganz zu, auch du, Subal. Warte mal, du schade noch ein bisschen.
Maru, Augen zu.
Warte mal, dann hatten die Augen zu. Sagte Krishna, sorry, jetzt mach ich sie auf. Als die Kuhhirtenjungen ihre Augen öffnet, waren sie nicht mehr im Drasch, nicht mehr unter dem Bandierer-Baum, sondern im Vaikuntha. Und sie sahen, wie Krishna sich in der Reihe vier Hände veränderte. Und mit ihrem Mann total, Krishna, was hast du da gemacht? Ich habe doch gesagt, ich bekomme. Krishna kommt da runter von dem hohen Podest und dem Altar. Und die Kuh fing an zu weinen. Und dieser Brijbasi jetzt, dieser alte Mann, der hat das nicht so gehört wie wir, das wäre auch eine lustige Krishna-Geschichte, toll. Und der hat angefangen zu weinen. War für ihn das Krishna die Kuh jetzt. Der liebliche Kuhhirtenjunge, der will nicht Krishna als Gott sehen, mit dieser unglaublichen, durch Achtung gegebenen Distanz. Hat richtig geweint. Krishna, 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 komm schon. Ist okay, heute brauchst du nicht zu tragen. Heute brauchst du die Gewinner nicht zu tragen. Heute, gut. Aber hör jetzt auf damit. Ryan sagte dann, mach die Augen wieder zu. Mach die Augen wieder auf. Als sie die Augen öffneten, waren sie unter dem Bandierbaum. Der im Bandierforest ist, war da am Ufer des Jamunas, ist ein großer Bandierbaum, wo die Kuhhirtenjungen manchmal über die Äste die Jamuna überqueren. Und dann tanzen auch auf dem Weg. So hat Krishna den Kuhhirtenjungen gezeigt, dass er Gott ist, hat aber den Gott dann weggenommen, den göttlichen Aspekt. Und den Aspekt, den sie so sehr schätzen, den Aspekt, mit dem sie liebevolle Beziehungen austauschen konnten, den so viel lieber war als dieser achtungseinflößende
Aspekt, den Krishna diesen liebevollen Aspekt wieder zum Vorschein gebracht. Und das ist letztendlich, was uns in den inneren Raum bringt. Wisst ihr, diesen uns in Gedanken mit Krishna zu beschäftigen, der Bhakta Vatsala ist, der Freund seiner Devoti, der liebende Freund seiner Devoti, der ihnen auch hilft, wenn sie ernsthaft zu ihm kommen wollen, indem er ihnen spirituelle Wünsche ins Herz legt. Wenn ihr Krishnas Barmherzigkeit sehen wollt, könnt ihr ins Herz schauen. Wenn ihr spirituelle Wünsche habt, dann war das Krishnas Barmherzigkeit, dann ist er vorbeigekommen und hat euch ein Geschenk ins Herz gelegt. Wünsche nach ihm. Bhakta Vatsala. Krishna ist letztendlich der liebende Freund seiner Devotis. So beschäftigt sich der Devoti mit Krishna und damit mit dem lieblichen Aspekt, dem Liebesaspekt. Und so kommt er in das Zentrum seines Herzens. Denn im Zentrum des Herzens, im heiligen Raum, gibt es einen Thron. Diesen Thron ist die Liebe intoniert. Die Liebe zu Krishna. Und wir können diese Dankbarkeit Krishna gegenüber und diese anderen zuneigungsvollen Gefühle Krishnas gegenüber verspüren, wenn wir einfach die Gelegenheit haben, über Krishna zu hören. Das wollte ich hiermit tun. Ich gucke jetzt mal verstohlen auf die Uhr. Ich möchte hier den heutigen Tag beenden. Ihr habt
viel gehört, viele Dinge, die ihr im Herzen bewahren könnt. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Könnt ihr den Abend noch ruhig zu Ende gehen lassen. Und wir haben etwas mitgebracht für euch. Bhagavati, die ja eine große Anziehung zu Vrindavan hat durch Krishnas Mercy, ist gekommen und hat Mahaprasad von Radha Raman mitgebracht. Dann haben wir noch Mahaprasad von Gopal Juri gekriegt. Und dann haben wir, als wäre das noch nicht genug der Vollladung, Mahaprasad von Lord Jagannath in Jagannath Puri. Also alles da. Und Bhagavati hat da draußen einen Stand aufgebaut, oder da ist sie, und man kann sich da Mahaprasad holen. Wenn man rausgeht, ich dachte, es ist gut, wenn wir das nicht hier machen, weil das wird sonst krümeln. Und dann krümelt es hier, und wir treten alle auf das Mahaprasad. Man sollte wirklich unbedingt vermeiden, Bhagavati, das musst du irgendwie geschickt regulieren, dass kein Mahaprasad auf dem Boden krümelt und man dann mit dem Fuß darauf steigt, dann wird wirklich das ganze Seminar, der ganze spirituelle Nutzen, würde dann weggehen. Gut. Shri Krishna ki. Also morgen ist wieder der Tempelraum offen, ab früh. Ich möchte euch empfehlen, aller spätestens um 7 Uhr euch hier einzufinden. Ist gut vielleicht so auf 6.30 Uhr zu ziehen. Da kann man eine halbe Stunde Gruppenjapa machen. Morgen werden wir zwei Dinge tun. Wir haben eine wie wir das nennen, Discovery Lecture, und dann machen wir mittags um 11 Uhr einen Workshop, einen tollen Workshop, wo wir das, was wir in der Lecture theoretisch gehört haben, praktisch erarbeiten werden. Es geht dann um den letzten Schritt, den wir heute angefangen haben, einzuleiten, den Schritt, sich mit Krishna zu verbinden oder spirituelles Leben mit Wohlgeschmack im Herzen zu praktizieren. Denn in der Verbindung mit Krishna taucht Rasa oder Geschmack auf, der Krishna-Rasa. Wenn wir spirituelles Leben ohne diese innere Verbindung fühlen, ist das sehr geschmacklos, was wir tun. Also wir haben keinen richtigen Erfahrung von Geschmack. Wir tun das dann nur noch aus Pflicht oder mit dem mechanischen Befolgen irgendwelchen Regeln. So, wir werden das morgen noch lernen. Dann werde ich zusammenfassen und euch zwei ganz einfache, ich werde einfach eine einfache Übung euch dann empfehlen für die 2 Monate oder für die Zeit, die euch helfen soll, erstmal anzufangen mit dem Sacred Space und den einfach mehr und mehr auszubauen und zu fühlen in eurem Herzen. Gut, dann gute Nacht, schlaf gut. Oh, ich glaube, das war ein voller Tag. Da wird das nicht einfach, da wird es einfach sein zu schlafen. Wenn es nicht schwierig ist, einfach ein bisschen Öl auf die Füße und streichen, dann schläft man gut ab. Wie war das? Mm-hmm. Hare Krishna. Und nicht vergessen, beim Rausgehen ist Bhagavati da mit ihrem Nektarladen, dem Prasadam-Laden. Hare Krishna.